Also ich war gestern nicht im Stadion, kleiner Spoiler. Ich saß im ICE, aber ich saß nicht alleine im ICE. Ich saß nämlich mit Marco Richter, seinem Hund und seiner Freundin im ICE nach von Frankfurt zurück nach Hamburg.
Gut, dass du nochmal seine Freundin erwähnt hast, weil sonst wären jetzt einige Fragen gekommen.
Richtig.
Ist ja lustig.
Da ich war passt, da passt auch
ja,
nicht allein
da passt unterwegs. Ja auch ganz gut. Ich war auch nicht allein unterwegs. Ich saß mit Ferro im Flieger aus Salzburg zurück nach Hamburg. Also, aber er, auch das, ne, er war mit seiner Freundin unterwegs und seinem Kind.
Okay, auch da kommen jetzt
keine nicht, da keine Nachfragen jetzt kommen, genau.
Ich hätte Fragen gehabt, Kai. Ja, ja.
Und Marco Richter.
Ja, und Marco Richter. Und dann erstmal schön auch beim Toilette stehen getroffen, herrlich. Ich habe natürlich nichts gesagt. Ich gebe mich sehr ungern zu erkennen und sage, oh mein Gott, bist du nicht der vom HSV? Mhm. Das wär mir sehr unangenehm.
Ich glaube, ich hätte ihn gar nicht erkannt.
Doch, das Tattoo im Nacken.
Ah, okay.
Das hat ihn verraten. Und die Prada-Weste und der Louis-Koffer, aber nicht erste Klasse hat er gesessen. Also er musste schön seinen Platz suchen, hat er, glaube ich, nicht mal reserviert, ist da nämlich erstmal rumgeirrt. Und naja, auf jeden Fall sind wir dann in Hamburg irgendwann angekommen und dann stolperte er aus dem ICE und genau an unserem Gleis auf der gegenüberliegenden Seite sollte wohl der Zug nach Bremen zurückfahren. Alles war voll mit Werder-Fans, noch ein paar HSV-Fans runtergemischt und ich drehte mich um und sah ihn da, er schon leicht gestresst und irgendwann habe ich mich nochmal umgedreht, da war er plötzlich weg.
Der Richter, wie vom Erdbogen versunken.
Von den Bremen-Fans eingesackt.
Ah, nee, ich glaube, die wollen, ob die ihn haben wollen, nee. Eher nicht. Ja, und du bist mit Ferro zurückgeflogen?
Ja, also ähnlicher Klamottenstil, aber nichts Spektakuläres passiert.
Ah, okay. Spektakulär wird die Folge.
War es woanders, ne?
War es woanders?
Ja.
Ja, im Stadion natürlich.
Im Stadion, ja. Dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, als erstes spielen wir mal unser Intro ab und dann alles weitere zu den HSV-Frauen.
HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Pia, Gato, Kai und Muchel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von König Pilsner.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau! Muchel, da warst du jetzt aber ein bisschen überfordert, den Satz sagen und dann trotzdem noch mitschreien, das hast du nicht so gut hinbekommen.
Nee, ich bin noch nicht wieder ganz auf der Höhe vom Wochenende. Ja, aber wir sind heute fast in Bestbesetzung. Kai macht eine leichte Wiedereingliederung hier nach seinem monatelangen Urlaub. Du bist Gott sei Dank
braun gebrannt.
Ja, braun gebrannt und unverletzt aus dem Urlaub zurückgekommen. Pia ist noch
körperlich
dabei.
Körperlich zumindest. Geistlich verletzt natürlich, ne? Aber
und die Leber. Die Leber.
Die hat's erwischt. Pia ist mit dabei und ich, Muchel, bin auch mit dabei. Und bevor wir jetzt gleich zum Spiel der HSV-Frauen als erstes kommen, würde ich sagen, rufen wir mal jemanden an, der nämlich vor Ort war. Ich habe es leider nicht geschafft, weil ich noch auf der Autobahn auf dem Rückweg aus der Schweiz war, wozu ich später auch noch was erzählen werde. Aber es gibt einen, den wir anrufen können, der uns bestimmt was dazu erzählen kann, wie es gestern war. So.
Muchel.
Hey, Stübi.
Hey, Stübi.
Maschine.
Na?
Alles gut bei dir?
Ja, und du hier zu zweit oder wie?
Nee, der
Kai ist auch da.
Der braungebrannte Kai ist auch da.
Kann er sprechen denn?
Ja, ich bin wieder da.
Aber er hat noch keine Anekdoten aus dem Skiurlaub erzählt, da so weit sind wir noch nicht.
Besser ist wahrscheinlich.
Stübi, du warst gestern im Stadion, hast moderiert und hast die das Stadion quasi zum Exitus gebracht und warm gemacht. Ich habe sehr viel positives Feedback gelesen, dass alle sehr begeistert waren. Erzähl mal, wie war denn deine Sicht?
Ja, ich habe, finde ich, eigentlich gar nicht dahin gebracht, sondern nur begleitet, weil die Stimmung wirklich überragend war. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so häufig Gänsehaut hatte. Ihr wart auch, Pia und du, Muchi, ihr wart beide da, ne, glaube ich?
Nee, leider nicht.
Leider waren wir beide.
Ach, ehrlich nicht?
Nee.
Ah, okay.
Ich war auf der Rückfahrt aus der Schweiz und hab's tatsächlich die ganze Zeit nur im Stream geschaut. Wir haben es nicht geschafft. Okay.
Nein, also Stimmung war so, dass ganz viele das allererste Mal im Stadion waren und vorher haben wir ja so gelesen, 10.000 zum allerersten Mal und eben auch ganz viele Kinder, ganz viele Familien, war ja auch so Sonntag 15:30 und das habe ich irgendwie so, also ich persönlich jetzt für mich als Ansporn genommen zu sagen, oder wir auch mehr vielleicht als Team der Stadionshow, dass wir sagen, alle Kinder, die jetzt da sind, sollen am besten mit dem Gefühl rausgehen, ich will hier irgendwie öfter hinkommen. Und so haben wir es, glaube ich, auch versucht, so ein bisschen in den Kontext zu bringen und haben das, glaube ich, auch geschafft, obwohl es ja echt für kleinere Kinder, also dann schon echt zäh ist, ne? 120 Minuten und vielleicht checkst du es auch nicht die ganze Zeit und dann auf der Heimfahrt ist auch Stau und dann schlafen alle und wahrscheinlich viele waren gestern, also viele Eltern gestern erst irgendwie 22 Uhr im Bett oder so. Aber ich hoffe, es war es trotzdem wert, die mitgenommen zu haben, weil ja, war eine sehr harmonische, wohlwollende Stimmung. Klar, es wurde auch gepfiffen und gegenseitig ein bisschen bepöbelt, aber irgendwie so in Anführungsstrichen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, war, ja, voll. Aber das gehört ja irgendwie zu so einem Derby auch irgendwo mit dazu, oder?
Ja.
Und ich finde, genau. auch die Kinder kann man da nicht früh genug dran ranführen. Das ist ja immer eine Frage, wie man sich gegenseitig, ne, ja.
Als HSV-Fan ja, mag genau. man halt die Farbe Grün jetzt nicht so gerne.
So.
Nee, und habt ihr auch gesehen, ne, die Werder-Fans haben dann ja auch die einzig wahre Raute und so. Also auch schön provoziert und da kann man natürlich auch was. Ich hab auch mal, was ich eigentlich sonst gar nicht mehr mache. Ich weiß auch gar nicht warum. Vielleicht führe ich das jetzt wieder ein, weil die Gäste-Fans wieder begrüßt bei der mit dem Ballkind und das war dann auch herrlich, das wirklich heiß Konzert. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, diese Stimmung wäre natürlich nicht entstanden ohne 10.000 Werder-Fans und das hat es ja dann zu dem gemacht, was es irgendwie war. Also es ist ganz, ganz toll und ich war ganz selig und habe mich auch total über gutes Feedback gefreut. Ja, aber das Ziel war und die ganze Tonalität war jetzt nicht so aggro reinzugehen, sondern irgendwie ja für die, die das erste Mal da sind, das so zu machen, dass man das im besten Fall nicht vergisst.
Und stimmt es, dass du nach dem Spiel, nach den 90 Minuten gesagt hast, dass jetzt noch eine Verlängerung kommt und dass man doch gerne da bleiben darf?
Ja, ein bisschen Augenzwinkern, aber ich hatte tatsächlich okay. das Gefühl, dass nach 90 Minuten viele aufgestanden sind und relativ hektisch so die Treppen hochgehechtet sind. Klar, kann sein, dass sie aufs Toilette gehen wollten, aber ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass vielleicht der ein oder andere das nicht ganz gecheckt hat.
Vielleicht wollten die Kinder noch schnell eine Apfelschorle oder sowas.
Ja, aber ich wusste auch gar nicht mehr so richtig, wie es ist, mit wie lange ist eigentlich Unterbrechung vor einer Verlängerung und so wie lange ist die Halbzeit zum Beispiel in der Verlängerung. Das liegt übrigens im Ermessen der Schiedsrichterin bzw. des Schiedsrichters. Ah. So viel Erfahrung haben wir damit ja nicht. Und ja, das war natürlich alles mit ein bisschen Augenzwinkern, aber ich hatte aus dem Augenwinkel gesehen, dass tatsächlich doch viele Plätze leer waren und ich so dachte, ey, komm mal wieder zurück, weil jetzt
geht's in die Crunch-Time. Jetzt geht's jetzt richtig los. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon angekündigt. Ich hatte ja auf eine Verlängerung und einen Sieg dann in der Verlängerung gehofft. Es war ja doch relativ knapp. Wer war denn deine Playerin to watch?
Ja, ich habe auch den Podcast gehört, auch so ein bisschen zur Vorbereitung, fand ich super mit Emilia Hirche. Ich finde auch, dass sie zu 21 so krass reflektiert ist und keine Worthülsen raushaut, sondern alles, was sie gesagt hat, hat irgendwie Hand und Fuß. Also das fand ich richtig gut. Deswegen habe ich echt viel auf sie geschaut und war auch ganz begeistert, so wie sie es da hinten in der Innenverteidigung gespielt hat. Und dann muss man einfach sagen, Lisa Baum.
Der weibliche Dompe.
Ja, das war wirklich die beste Spielerin auf dem Platz. Und das heißt ja wirklich was. Und das finde ich ganz objektiv. Bei Werder waren auch so ein paar, die mit der 8 oder die Mimeti hieß sie, glaube ich, mit der 10. Ja, jetzt da schwimme ich jetzt. Ich fand Larissa Mühlhaus gestern nicht so gut. Die hatte aber, glaube ich, irgendwie Probleme mit den Oberschenkeln oder so. Aber Lisa Baum war halt die beste Spielerin auf dem Platz. Da konntest du immer den Ball geben. Die war auch bestimmt 30 Mal im Dribbling und hat vielleicht 5 Mal den Ball verloren. Das war schon.
Und das mit 18 Jahren, ne? 18 Jahre.
Genau. Das ist also, ja, und dann hat es einem natürlich auch derbe wehgetan, viele dann auch weinen zu sehen danach. Ich habe aber so gedacht, so ein ganz heimlicher Gedanke war, wer weiß, wofür das jetzt gut war. Also es will auch kein Leistungssportler hören, aber vielleicht war das jetzt trotzdem auch so ein heroisches Ausscheiden und so ein 0-8 oder was du da gegen München im Finale kriegst, vielleicht braucht man das dann auch nicht.
Und das in der Crunch-Time, denn wenn es noch um den Aufstieg geht, dann lieber jetzt den vollen Fokus auf den Aufstieg und diesen Schwung mitnehmen, weil mit der Leistung, die sie am Sonntag gezeigt haben, gewinnen sie jetzt auch jedes Spiel noch in der zweiten Liga.
Genau das waren tatsächlich auch meine letzten Worte, dass ich nochmal, das ist übrigens auch toll, dass alle mir zugehört haben, das kenne ich sonst gar nicht von den Herrenheimspielen.
weil alle nur auf Apfelschorle waren.
Ja, genau, ja, da macht ja auch jeder sein eigenes Ding, ist auch völlig okay, aber da war es schon so, dass alle so ein bisschen drauf gewartet haben, so, oh, wie ordnen wir das jetzt ein und so, und dann war eigentlich so ein bisschen der positive Ausblick. Ich hatte mich übrigens auch schon auf die Ansprache vorbereitet, irgendwie in der 88. Minute und dachte so, oh, für mich dachte ich so, wie bitter, dass die jetzt nicht mal die Erfahrung gemacht haben, jetzt ein Tor zu schießen vor 57.000 und dass das dann auch kam, war ja fast schon zu schön, auch da Sarah Stöckmann, mit der wir dann heute noch bei Radio Hamburg telefoniert haben, so ein bisschen indirekt, die ja einfach heute als Erzieherin auf 1 Meter Höhe die ganze Zeit da in der Kniebeuge da ackern musste. Das ist ja unfassbar alles.
Oh,
ne?
Gott, was?
Ja, die hat einfach heute gearbeitet. Also unfassbar. Und ja, schön, dass das noch irgendwie geklappt hat und der Rausgeher war sozusagen, dass die schon unter Beweis gestellt haben, dass die mithalten können und bestimmt auch eine Chance hätten, wenn sie es packen in die erste Liga, müssen sie sich ja noch verdienen, da dann auch mitzuspielen.
Das ist auf jeden Fall. Stübi, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in den gestern, in dieses historische Spiel, in diesen Rekord. Es ist wieder Wahnsinn, dass das bei uns in Hamburg stattfindet und es zeigt mal wieder, was wir doch für ein geiler Verein sind.
Ja, kann man echt mega, ich war auch mega stolz. Ich glaube, alle, die da waren, ja, waren mega stolz und so ging es mir auch. Und ich habe auch gemerkt, wie ihr da so leidenschaftlich über den Frauenfußball gesprochen habt. Ich hatte vorher nicht so die Bindung dazu, also die letzten Jahre nicht. Und die ist so in den letzten Jahren dann jetzt auch entstanden, seit die HSV-Frauen da auch so performen. Das war schon ein richtig geiler Moment, glaube ich, für alle, die...
Ich habe mir ja gestern auch nochmal geschrieben, dass also wenn obwohl sie verloren haben, sie sind einfach Gewinner, auch mit dieser Niederlage. Auf jeden Fall. Und nicht nur sie, sondern der Frauenfußball und der HSV insgesamt, weil das einfach ein super positives Bild einfach auch auf den ganzen Verein widerspiegelt, was man hier in Hamburg einfach schafft. Und es geht hier, ich meine, wir sind ein Zweitligist bei den Herren als auch bei den Frauen und trotzdem schaffen wir es, so viele Leute hier in zum Spiel zu bekommen. Also das ist wirklich eine Sache, da kann man wirklich stolz drauf sein und da lässt sich drauf aufbauen.
Ja, wir sind wieder ein Verein, ne? Das geht über alle Abteilungen und das ist ja jetzt nicht erst seit die Herren irgendwie mal wieder geil spielen, so überspitzt gesagt, sondern es ist ja seit ein paar Jahren so eine Entwicklung, wo ja auch ein paar Leute Anteil haben, die vielleicht jetzt nicht mehr beim HSV sind. Aber das ist ja trotzdem so, dass man im Moment sich einfach wahnsinnig mit der Raute, also mit der richtigen Raute identifiziert. Und ich habe gestern The Zone International Football und so, hast du bestimmt auch gesehen, aber wie das so weltweite Wellen geschlagen hat und da habe ich so gedacht, oh geil, ey.
Stolz, da ist man stolz, wirklich stolz auf den HSV. Auf jeden
so braucht es. Und nur, ich wollte jetzt noch ganz kurz sagen, dann nutze ich das jetzt auch nochmal. Also gibt ja auch noch Tickets für die letzten drei Heimspiele, da habe ich mich jetzt auch nochmal angekündigt. Da wiederum auf Platz 6 dann und es geht ja um alles, ne? Also Situation ist klar, Platz 3, Aufstiegsplatz und wer Bock hat, also das macht richtig Spaß zuzugucken und pusht sie zum vielleicht Doppelaufstieg, wer weiß.
So, das so ist es.
Das ist der Spirit, den wir brauchen.
Auf jeden Fall.
Und jetzt hör mal hier, jetzt roll ich die Mülltonne wieder rein und gehe wieder zurück in die Alltagsaufgaben.
Stübi, vielen Dank für deine Einblicke und wir freuen uns auf Freitag gegen Elversberg und werden nicht nur dich verfolgen, sondern auch die Spieler und den.
Ist das nicht geil, dass es direkt weitergeht?
Ach, so geil.
Noch viermal schlafen, dann geht's wieder weiter.
Ach, so bockt es. Stübi, hau rein, mein Lieber. Ciao, ciao.
Tschüss, Stübi.
Ja, das waren Einblicke aus dem Stadion gestern. Ich habe das Spiel im Stream gesehen und ich muss sagen, es war wirklich ein ansehnliches Spiel. Ich habe mich echt geärgert, dass wir es nicht geschafft haben, noch rechtzeitig hier wieder in Hamburg zu sein. Aber der Weg aus der Schweiz war dann doch länger mit so vielen Pinkelpausen und gefühlt jedem Rasthof ranfahren und wieder neue Getränke eindecken.
Wer ist denn gefahren?
Gute Frage, der Nüchternste.
Ah ja, okay. Nein. Don't drink and drive.
Nein, an alle nein.
Woche, wo warst du? Du musst uns schon abholen. Wo?
Wir waren mit Abschlag unterwegs. Wir waren das ganze Wochenende mal wieder on Tour und sind Freitag. Wir hatten schon vor ziemlich langer Zeit eine Konzertanfrage in der Schweiz beim Helvetic Supporters Fanclub vom HSV. Das ist der erste internationale Fanclub des HSV gewesen. Und die haben letztes Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert, dementsprechend dieses Jahr dann schon 26 Jahre und das war jetzt so eine nachträgliche Feier, die sie noch gemacht haben zu ihrem 25-jährigen, hatten uns dafür gebucht und auch für uns das erste Mal international mit Abschlag in der Schweiz.
Hattet ihr einen Tourbus?
Ja, wir hatten so einen kleinen Mini-Tourbus mit 9 Plätzen drin und einem Fernseher, der irgendwie nicht funktionierte. Also die Karre war schon ganz schön runtergerockt, aber
immerhin Tourbus.
Man hatte so ein bisschen dieses Feeling von Tour. Und damit wir den Weg nicht einfach einmal hin und einmal wieder zurück machen mussten, haben wir uns am Freitagabend noch einen Zwischenstopp in der Nähe von Frankfurt in Gelnhausen rausgesucht, weil da ein paar Leute oder auch ein HSV-Fanclub ist, Kommando Dill und der RSV Rot. Das ist ein Verein, der in Gelnhausen ist und die kommen immer zu unseren Konzerten, die haben so eine Bindung zum HSV auch. Einer von denen hat früher beim HSV Handball gespielt und in der Bundesliga und so kommen dann so die Verbindungen zustande und da haben wir dann auf dem Weg nach in die Schweiz dann noch einen Zwischenstopp gemacht und haben da abends noch gespielt. Das war super geil, sehr herzlich, gute Stimmung. Der Bürgermeister hat sich gefreut, also es war für Lokalprominenz dann da. Und dann sind wir am Samstag weiter in die Schweiz gefahren zum Fanclub Helvetic Supporters und haben da auch noch einen geilen Abend gehabt, haben echt tief ins Glas geschaut, alle HSV-Songs gespielt und richtig geilen Abend gemacht in der Schweiz mit, ich weiß nicht, 250 HSV-Fans. Also es war schon so richtig viele, gut.
Krass. Und Muchel, wann kommt das Stadion? Also es sind ja gar nicht mehr so viele Heimspiele diese Saison. Wann kommt das Stadion nochmal in Genuss, dich live zu hören? Also ich glaube, jetzt, wo für einen Aufstieg alle Kräfte gebündelt werden müssen, ist das auch ein Signal, vielleicht, dass man die Kräfte also gemeinsam bündelt und du da vorsingst und Einheit zusammen mit Stübi.
Ja, vielleicht kommt es nochmal in die Saison. Bisher ist da noch nichts in der Pipeline, kann ich noch nichts verkündigen, beziehungsweise wurde auch noch nichts angefragt. Aber da ist der HSV manchmal eher kurzfristig als länger geplant. Aber kann ich auch verstehen bei dem Thema Aufstieg jetzt gerade. Da ist man in allen Sachen eher ein bisschen vorsichtig.
Wir wollen es auch nicht jinxen, aber man muss ja schon sagen, dass die allgemeine Stimmung um den HSV herum gerade sehr viel mit dem Thema Aufstieg sich beschäftigt.
Eigentlich nur.
Und die Frage muss jetzt einfach kommen, gibt es da in deiner Schublade weiterhin einen Aufstiegssong, den du vielleicht nochmal minimal anpasst, rausholen kannst, präsentieren kannst?
Also, wie wir es auch auf den Konzerten immer schon gesagt haben, wir haben einige Aufstiegssongs in den letzten Jahren irgendwann mal immer mal gemacht. Wir sind ja gleich, nachdem wir abgestiegen sind, sind wir, glaube ich, 2 Monate später sind wir ins Tonstudio gegangen und haben mit dieser Euphorie nach 2 Monaten, oder beziehungsweise da war ja noch keine, die Euphorie war eigentlich nicht da, weil man abgestiegen ist, aber wir hatten ja zumindest die Euphorie, naja, geht eigentlich direkt wieder hoch. Und mit dieser Euphorie sind wir ins Tonstudio gegangen und haben einen Aufstiegssong eingespielt und saßen wir da und haben dann so gedacht, so, ja, was ist eigentlich, wenn das nicht passiert? Dann haben wir ja gar keinen Song, den wir rausbringen. Dann lass uns doch noch einen zweiten Song machen, den wir rausbringen, falls wir nicht aufsteigen. Naja, diesen Song spielen wir jetzt seit 7 Jahren und dementsprechend gibt es einen Aufstiegssong von vor 7 Jahren, als wir abgestiegen sind, und einen, den wir nochmal vor, ich glaube, 2 Jahren aufgenommen haben, der nochmal mit ein bisschen mehr Demut, und trotzdem diesen Moment feiert. Ich will da gar nicht zu viel verraten, weil bisher hat es immer Unglück gebracht, dass ich, wenn wir darüber gesprochen haben. Aber ja, also wenn wir aufsteigen, dann werden wir den bestimmt rausbringen. Der YouTube-Link ist seit einigen Jahren ist versteckt quasi, es ist alles hochgeladen und dieser YouTube-Link ist einfach nur auf versteckt gestellt. Ja. Und sobald wir könnten, würden wir es dann einfach live schalten.
Okay, ja, sehr gut. Okay, einiges. Oh Mann,
ey. Aber um dazu nochmal, wir haben auf der Rückfahrt jetzt aus der Schweiz, haben wir diesen Song mehrfach gehört und er ist sofort im Ohr gewesen und wir hatten alle so ein Grinsen im Gesicht und haben nur gesagt, oh, es wäre so geil, wenn es einfach dieses Jahr, und nein, wir sind dieses Jahr einfach dran, es ist irgendwie, es läuft alles anders und man war sofort wieder in dieser Euphorie drin, das eigentlich kann gar nichts mehr schief gehen.
Das hört sich so dumm an, aber ich glaube, irgendwie fühlt sich die Euphorie dieses Jahr gesünder an als die Jahre zuvor. Ja. Also so ein bisschen, weiß ich nicht.
Es fühlt
nicht
sich
so,
alles gefestigter an, ne?
Nicht so absurd, sondern man hat so ein bisschen so das Gefühl, nee, jetzt ist man aber auch in dem State of Mind, dass man das mal so aussprechen kann. Also ich vor, keine Ahnung, in den letzten 7 Jahren habe ich es so oft ausgesprochen und dann habe ich immer direkt gesagt, mir auf die Zunge gebissen und gesagt, also irgendwie, man hat schon auch Angst immer mit gehabt und ich weiß nicht, ich habe gerade keine Angst. Habt ihr Angst? Also so?
Nee, habe ich auch nicht. Ich bin mir irgendwie, ja, bin ich mir jetzt schon wieder ziemlich sicher, dass es dieses Jahr klappt. So, also irgendwie, wie du gerade schon sagst, anders sicher als in den letzten Jahren.
Ich habe mir tatsächlich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht.
Du hattest ja jetzt auch genug Zeit.
Genau, und bin da aber
beim Liftfahren.
Bin dann einen anderen Weg gegangen und zwar habe dann so überlegt oder fand dann besonders faszinierend, welche Leute denn welchen Anteil noch an diesem, an der jetzigen Situation haben. Und zwar meine ich mit jetziger Situation erstmal Platz 1. 58 geschossene Tore und 32 Gegentore. Und wenn man jetzt aktuell und kurzfristig denkt, klar, dann ist es ein Riesenlob auch an den Trainer, finde ich, der da eine sehr routinierte Rolle spielt mit sehr jungen Jahren, die ich persönlich zum Beispiel, auch wenn ich pro junge Nachwuchstrainer bin, ihm nicht zugetraut hätte, weil er doch vorher eine ganz andere Rolle hatte. Ja, eher eine taktische Co-Trainerrolle und jetzt eben gerade beim HSV, bei anderen Vereinen musst du dann nicht ganz so viel verändern, aber gerade beim HSV. Das ist der kurzfristige Blick. Langfristig ist mir dann aufgefallen, musste ich ehrlich gesagt an Leute denken wie Tim Walter, weil wir irgendwie so das beste Torverhältnis haben und diese Offensivpower haben und unsere Stürmer treffen, bin ich aber von abgewichen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, hat eben Stübi, also Tim Walter, so, da sehe ich jetzt nicht mehr ganz so krass den Einfluss auf die jetzige Situation von ihm. Aber dann bin ich weitergegangen und da fand ich schon interessanter so zu Jonas Bold, weil die Strukturen im Verein doch dann recht gefestigt und ruhig übergeben wurden. Ich glaube, da steckt schon noch ein gewisser Anteil drin. Ich glaube, er ist sogar auch noch angestellt beim HSV, ja, aber da habe ich schon dann eher so Berührungspunkte gesehen und gesagt, okay, der hat auch wenn er nicht mehr aktiv ist, noch einen Anteil. Und dann musste ich...
Mit wem warst du die letzten Wochen
Skilaufen? Nee, genau. Und dann musste ich aber an Steffen Baumgart denken. Ja, und da ist es ja schon... Da wird jetzt auch der ein oder andere sagen, was hat der denn mit der aktuellen Situation zu tun? Und dann habe ich gedacht, ja, natürlich war das blind so von der Handschrift, aber er hat Davy Selke geholt, ja. Und ich meine, war das nicht und sich dafür eingesetzt und war das nicht irgendwie so key für diese Saison, auch wenn er natürlich Glück zugehört, dass er überhaupt eine Stammposition bekommen hat, weil Glatzel sich verletzt hat, aber nur mal so, da sieht man ja mal, wie viele Leute aus der Vergangenheit eben auch noch Einfluss auf die jetzige Situation haben und so gehe ich daran und denke mir irgendwie, dass ein paar Dinge dann doch auch richtig gelaufen sind und wir dementsprechend gerade auf Tabellenplatz 1 mit dem besten Torverhältnis sind.
Also ich finde natürlich hat auch so ein Baumgart, so sehr ich irgendwie das als Mismatch fand, dass er bei uns als Trainer gekommen ist, weil es einfach von vornherein nicht gepasst hat. Trotzdem hat er uns ja einige Sachen mitgegeben, die uns in der jetzigen Situation auch, wovon wir jetzt zehren, weil wie du gerade sagst, Davy Selke ist eine Sache, die vielleicht wäre nicht gekommen, wenn Baumgart nicht da gewesen wäre.
Ich glaube nicht, dass er ohne ihn gekommen wäre.
Dann ist es auf jeden Fall eine positive Sache. Dann muss man sagen, dass die Standards und auch dieses Kopfballspiel eine Sache ist, die unter Baumgart schon deutlich mehr gespielt worden ist als unter ja.
Walter.
Und die Abwehr ist auch gefestigter oder stimmt, gefestigt ja. worden unter Baumgart. Das sind Sachen, die hat er mitgegeben. Ich finde, er hat in anderen Sachen hat er einfach nicht das Quäntchen Glück. Und manchmal brauchst du auch eine Person, die einfach auch mit anderen Sachen zum Verein passt. Und das war bei ihm einfach nicht der Fall. Es hat einfach Hamburg und er haben nicht gepasst. Trotzdem hat er Sachen der Mannschaft mitgegeben, wovon auch ein Merlin Polzin jetzt einfach zehrt. Merlin hat eben, ich finde, so die guten Dinge der Trainer zusammengepackt und hat es einfach hat gar nicht versucht, so einen Stempel aufzudrücken, wie ein Tim Walter, der gesagt hat, das ist mein Fußball, dafür stehe ich, oder auch ein Baumgart, der genau so seine Spielphilosophie hat, sondern Merlin nimmt jetzt einfach die Sachen, die gut funktionieren, sagt aber auch mal eher so, wie wir als Fans sagen, so ein Schonlau, der hat jetzt gerade, spielt er nicht das Beste, also bleibt er draußen.
Genau, Merlin nimmt nicht seine Philosophie und stellt sie über den Verein, sondern nimmt den Verein als erste Prio ja. und passt sozusagen das System an. Und ich finde, daran erkennt man so ein bisschen das Gefühl von uns, was du eben erwähnt hattest und so weiter, mit dass der Verein so ein bisschen gefestigter, strukturierter ist. Die Entscheidung, Baumgart zu entlassen, war ja nicht falsch, aber man hat es geschafft, irgendwie aus einer Entlassung was Positives auch rauszuziehen. Und wir treten ja auch oft genug nach, was ja auch dazugehört, wenn jemand echt was schlecht gemacht hat, aber
ich finde, aber dafür sind wir gerade auch sehr reflektiert und sagen genau, aber auch,
hier,
was er gut gemacht
hat. Genau, und so. Hier an dieser Stelle gehört dann eben, wenn man ab und zu auch mal ne, jemanden kritisiert, gehört ja auch mal ab und zu dazu zu sagen, was davon gut war, was er gemacht hat. Und ja, das fällt im Moment auf, dass der Verein dazu in der Lage ist, das Gute aus der Vergangenheit rauszuziehen und weiterhin stabil zu bleiben.
Und dann, auch wenn ich eben das so ein bisschen... dich damit jetzt nicht ärgern wollte, mit wem du ja. Skilaufen warst. Aber natürlich gehört auch da was dazu, dass eben auch in der Vergangenheit auch Jonas Bold und auch das Team, was um ihn rum gearbeitet haben und auch ein Erik Huber, der immer noch als Vorstandsvorsitzender dabei ist, dass sie eben trotzdem Sachen auf den Weg gebracht haben, dass eben auch Merlin Polzin jetzt eben auch die Chance hat, dieses so zu leben und diese Philosophie, wenn man sie so nennen will, eben auch durchzusetzen. Dafür musste der Verein auch erstmal wieder auf eine Bahn gebracht werden. Und das sind Sachen, die jetzt eben fruchten, dass man einen Aufsichtsrat davon überzeugen kann, einen Spieler, einen Trainer wie Merlin Porzin jetzt im siebten Anlauf auf einen so einen jungen Spieler, Trainer Saison, mitten in der Saison zu bauen. Und das sind alles Sachen, die wären vor, ich sag mal,
4 Jahren
nicht möglich gewesen.
Dann hätte man, wenn die Leute nicht so reflektiert gehandelt hätten, hätte man den Saisonverlauf von Schalke oder Hertha BSC eingenommen. Und im Gegensatz zu denen, jetzt ist die Messlatte bei denen auch sehr weit unten angesetzt, können wir uns wirklich glücklich schätzen, dass wir da nie in diesen Abwärtsstrudel in der zweiten Liga geraten sind.
Trotzdem, wenn du gerade Davy Selke ansprichst, und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, sondern Yannick Lampen schreibt uns Verlängerung, Selke, Dompe, Monkey 47, Klarheit mit Selke, jetzt bloß keine Unruhe im Endspurt. Was ist da los? Ich verstehe es nicht. Wieso ist sein Vertrag immer noch nicht in trockenen Tüchern? Warum ist es immer noch nicht unterschrieben? Ich meine, wann war er bei uns im Podcast? Vor 4 Wochen?
1 Monat ist es heute genau her.
1 Monat ist es her. Er hat gesagt, an ihm liegt es nicht. Er, überall, wo
seine
er nur
Frau
kann.
Seine Frau sagt jeden Tag auf Insta, dass sie Hamburg so liebt und so gerne hier bleiben würde. Also,
ja, also ich weiß nicht, woran es liegt. Also worauf wartet man jetzt noch? Wartet man darauf, dass er jetzt noch woanders einen Vertrag unterschreibt? Oder
es kann ja auch keiner mit der Ausrede kommen, dass er jetzt keine Zeit hätte, weil das ist ja nun wirklich ein Prio-Thema. Man muss
und
jetzt auch
es war ja jetzt auch Länderspielpause, also man hat ja schon viel Zeit.
Ja, genau. Also das die Ausrede. Ich versuche mal gerade so ein bisschen potenzielle Punkte vom Tisch zu nehmen. Also Thema Zeit oder fehlende Kommunikation, das kann es nicht sein, weil so amateurhaft kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand da vorangeht. Dann hätte man sagen können, ja, okay, warum hat man mit ihm noch nicht verlängert oder so? Vielleicht pokert man, ja. Auch höchst unprofessionell in der wichtigsten Saisonphase möchte man die Spieler jetzt nicht mit irgendwelchen Vertragsverhandlungen. Und auch übrigens, man muss ja immer davon ausgehen, dass die Spieler sich auch untereinander verhalten und ihren Unmut äußern, ja. Untereinander sozusagen kommunizieren. Und da kannst du in so einer Saisonphase, hätte das schon da ein offizielles Statement geben müssen, finde ich auch grob fahrlässig. Muss ich sagen.
Und ich hoffe einfach,
und unprofessionell, ja. Wenn da nicht hinter der Bühne schon was gelaufen ist. Aber wie gesagt.
Genau, ich hoffe einfach inständig, dass da irgendwelche Gespräche schon zwischenmenschlich stattgefunden haben und man da irgendwie sich schon angenähert hat, weil wenn da noch gar nichts passiert ist, dann frage ich mich warum. Also wie?
Ich hab auch nur, ne, man hört ja manchmal so Sachen munkeln. Ich hoffe wirklich, dass an diesen Sachen, die man da hinter der Hand von einigen Leuten irgendwie mal gesteckt bekommt, dass da nichts dran ist und wir Davy Selke nicht nächstes Jahr irgendwo Champions League-mäßig bei einer anderen Mannschaft sehen.
Das kann ja nicht sein. Also der HSV hat wirklich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, um diese Themen im Blick zu haben. Und wenn man jetzt ernsthaft in eine schlechte Situation geraten ist, weil andere Vereine schon die Fühler ausgestreckt haben, ja, dann wäre das nochmal nicht nur fahrlässig, sondern auch schlampig, dumm,
ja, vor allem irgendwann,
vertrödelt. Also.
Und ich meine, wir sind uns alle klar, wie wichtig Davy Selke nicht nur mit seinen Toren, sondern auch als Typ für die Mannschaft ist, für junge Spieler, wie er andere Spieler pusht, wie er vorangeht mit
und
seinem
Ansatz.
Und das
hat man ja jetzt in Erfahrung gebracht, dass er genau einer dieser Spieler war, die uns vielleicht vorher gefehlt haben oder jemand, der eben, wie er selber sagt, Verantwortung übernimmt und sagt, Junge, ich schieß den jetzt aber und dann irgendwie so dieser krasse Wille. Ich finde, bei ihm sieht man einfach diesen krassen Willen auch. Und dann, wenn man jetzt sogar quasi den besten Beweis dafür hat, dass der so gut in diese Mannschaft passt, da nicht zu verlängern oder da zu zögern, zu verlängern.
Ja, oder auch zu pokern. Also ich finde, das ist grob fahrlässig. Tatsächlich.
Kann man nicht machen.
So, also deswegen kann ich nur, wie du gerade sagst, inständig hoffen, dass der HSV dort die richtigen Entscheidungen trifft und da jetzt langsam schnellstmöglich aus dem Quark kommt, bevor
langsam man, ist ja jetzt schon vorbei.
Ja, genau. Also ich meine, auf was warten sie noch?
Man lässt so ein Thema eigentlich gar nicht erst aufploppen.
Ja.
So, dann ist es schon zu spät. Und man muss auch sagen,
es ist ja auch eine Art Wertschätzung den Spielern gegenüber. Ne?
Ja, genau. Also Leistung muss ja schon noch belohnt werden. Ne? Also und hier wurde ja Leistung erbracht und jetzt auch nicht irgendwie, wir reden jetzt nicht von, hat jetzt in den letzten 3 Spielen 6 Saisontore geschossen und that's it, sondern da ist schon eine konstantere Leistung da, da ist auch ein gewisses Standing neben dem Toren da, also man muss ihn jetzt auch nicht nur an den Toren messen. Insofern, da gibt es ein klares Commitment von seiner Seite aus. Also da liegt die ganze Infrastruktur vor, um jetzt völlig plausibel mit ihm in eine konkrete Vertragsverlängerung zu gehen.
Und was ich schon finde, was auch ein Faktor ist, wir haben Bobby jetzt 2 Minuten, 3 Minuten auf dem Platz gesehen seit seiner Verletzung. Weiß man, wie es da jetzt so genau aussieht? Also ich finde schon, dass jetzt Selke erstmal nochmal Nummer 1 ist, weil
ja, natürlich.
Bobby muss ja auch erstmal wieder reinkommen, muss irgendwie seinen eigenen Platz im Spiel finden und sowas. Wenn du 5 Monate erstmal weg vom Fenster bist, das geht ja nicht von heute auf morgen.
Und das in der Crunch-Time. Also
ja,
wirklich,
ja, voll.
Es geht auch ganz schnell, dass Davy oder Bobby mal nach 5 Minuten wieder verletzt raus müssen. Also das kennen wir alle. Ja. Und da wehe dem, wer da nicht vorbereitet drauf ist.
Ja. Also, ganz kurze Frage dazu nochmal abschließend. Welche Personalie wäre für euch wichtiger? Selke oder Dompe? Oder es gibt kein Oder?
Gibt kein Oder und. Für mich ist es ein Und.
Ein Und.
Also für mich auch die beiden Schlüsselspieler. Ich muss ganz ehrlich sagen, die individuelle Klasse von Dompe ist einfach, das ist für mich der Paradebegriff Unterschiedsspieler in der zweiten Liga, ja, so wie Coman oder wer geht denn noch so offensiv in die 1 gegen 1? Da gibt Spieler, das könntest du das ganze Leben trainieren lassen, die würden es nicht hinbekommen und Dompe ist so ein Unterschiedsspieler und trotzdem sehe ich Selke irgendwie noch ein bisschen wichtiger an, weil er eben seine Rolle da vorne vor den Mann zu kommen und mit One-Touch die Bälle vorne reinzumachen in der ersten und in der zweiten Etage. Plus er übernimmt irgendwie so eine Leader-Rolle, die ja gerade beim HSV echt nicht angenehm ist und schwer ist. Und wir haben gerade einen Kapitän, der eben diese Leader-Rolle auf dem Platz jetzt nicht ganz so ausführen kann, wie es so gefragt war. Deswegen werte ich Selke tatsächlich noch krasser als Dompe.
Finde ich gut, ja. Rafa 1604 schreibt, Dompe und Muheim müssen wir in der Liga 1 unbedingt halten. Er geht da schon von aus, dass wir in die Liga 1 aufsteigen. Verkauf nur jeweils mindestens ab 15 Millionen Euro. Also auch das perspektivisch gedacht, mit dem Aufstieg werden solche Spieler natürlich nochmal eine extrem Marktwertsteigerung haben. Gerade Muheim, der jetzt auch wieder mit der Nationalmannschaft unterwegs ist und dort spielt. Also das sind alles so Dinge, die sollte man auf jeden Fall auch für später im Blick haben, dann diese Marktwertsteigerung ist auf jeden Fall vorhanden. Kommen wir mal zum Wochenende, was jetzt ansteht. Freitagabend gegen Elversberg. Pia, wie sieht's aus? Yes. Was macht die Spielvorbereitung auf
die
unseren nächsten Gegner?
Die Elf. Genau, die Elf habe ich auch gesehen auf dem Rücken des Trainers Horst Steffen. Genau, also am Freitag, 28.03. 18.30 Anpfiff zu Hause bei uns im Volkspark. Elversberg ist aktuell auf dem 9. Tabellenplatz, hat 40 Punkte nach 26 Spielen und eine Tordifferenz von plus 13. Also auch gar nicht schlecht ja, für Elversberg, würde ich sagen.
Man sagt es immer so despektierlich, ja, so, ne? Aber ja, es ist.
So ist es nicht gemeint, sondern eher so, dass die ja schon auch echt gut, also die haben 8 Punkte weniger als wir, ne? Und können da schon auch ganz gut mithalten. Und was halt ihr Steckenpferd ist, die lieben es, die großen Vereine zu ärgern. Aber so richtig. Also es ist wirklich absurd. Das letzte Spiel gegen die Hertha, gut, Hertha hat im Moment auch einen Lauf ins Negative. Haben sie 4-0 weggeputzt und uns haben sie im Hinspiel auch 4-2 gnadenlos in Grund und Boden gespielt. Also das wird aber meines Erachtens nach dieses Wochenende nicht passieren, denn es ist erstens ein Freitagsspiel, wir sind extrem stark in Freitagsspielen.
Abendspiele liegen uns laut Meffert.
Ja, laut Statistik würde ich einfach mal behaupten.
Okay.
Und wir sind zu Hause, das ist eben auch der große Unterschied. Aber letztes Auswärtsspiel gegen Kaiserslautern waren tatsächlich so viele Auswärtsfans von Elversberg unterwegs wie noch nie zuvor. Das fand ich einen ganz spannenden Fact. Also durch den Erfolg kommen wohl auch die Fans irgendwie heran. Und deswegen werden wahrscheinlich ja auch viele nach Hamburg reisen. Ich finde, Elversberg war sowohl gegen Kaiserslautern, Berlin brauchen wir nicht drüber reden, auf jeden Fall auch die klar bessere Mannschaft. Gegen Kaiserslautern haben sie 1-1 gespielt, aber die pressen extrem nach vorne, pushen alles, was geht, spielen halt extrem mutig nach vorne, feuern auch einfach mal einen aufs Tor und ich glaube, dieser Mut fehlt vielen vielleicht gestandeneren Mannschaften. Und gegen Münster waren sie meines Erachtens nach eigentlich auch besser, aber hatten kein Trefferglück und Münster hat eben dann noch einen reingehauen. Aber ja, wie gesagt, viele Torschüsse, mutiges Spiel nach vorne. Hinten haben sie manchmal ein paar Löcher in der Defensive, aber an sich machen die ihre Sache da schon ganz gut. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen chaotischer, aber ist schon in Ordnung, also schon ein guter Fußball.
Auf welche Spieler müssen wir denn achten? Gibt es da welche, die man besonders im Blick haben sollte?
Also ganz doll auf jeden Fall auf Aslani mit der Nummer 10. Mittelstürmer ist auch Topscorer der zweiten, Top 5 der zweiten Liga. Hat 12 Saisontore bislang erzielt. Außerdem Damar mit der Rückennummer 30. Offensiver Mittelfeldspieler, hat 7 Tore geschossen und lupft auch ganz gerne mal über den Torwart, dass wir das auch schon mal in der Hinterhand haben.
Müssen wir ja aufpassen, weil Ferro natürlich gerne mal weit vor seinem Tor steht.
Oh je.
Ja.
Genau. Und Luca Schnellbacher mit der Nummer 24 hat auch schon 6 Saisontore geschossen. Wer mir aber auch noch aufgefallen ist, ist Petkov mit der 25, der auch sehr doll das Spiel nach vorne pusht, spielt rechts außen. Und der Torhüter hat tatsächlich die meisten zu Null Spiele der zweiten Liga, hat er auf seinem Lebenslauf stehen. Es waren nämlich genau 10. Und
weißt du, wie viele Ferro hat, wie viele zu Null Spiele?
Nee, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber Kicker sicherlich. Aber ja, auf jeden Fall ist der Christoph mit der Nummer 20 auch ein guter Torhüter.
Ah.
Ferro hat 5.
5 zu 0 Spiele?
Also tatsächlich nur die Hälfte von Christoph.
Sonst hätte ich gesagt, fällt die Statistik am Wochenende und Ferro zieht an ihm vorbei, aber das wird schwierig. Mit der Hälfte der Spielen. Okay. Genau. Ansonsten, ja, du sagst viele Auswärtsfans, aber so viele Einwohner hat Elversberg, glaube ich, gar nicht. Wahrscheinlich macht ganz Elversberg würde bei uns den Gästeblock voll machen.
Ich fand es nicht so genau.
Zumindest gab es gerade noch ein paar Karten direkt über den Gästeblock. Also ganz viele werden da nicht weggegangen sein. Ich glaube, Elversberg hatte um die 10.000 Einwohner.
13.089, ja.
Siehst du, also das bringt andere.
Gut geschätzt, Muchel.
Ja, du. Geografisch bin ich ganz vorne mit dabei. Das bringen andere Leute. Da fährt der HSV mit 25.000 nach Berlin und ganz Elversberg hat 13.000 Einwohner, spielt aber trotzdem in der zweiten Liga und wie du sagst, ja gar nicht so schlecht. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass wir am Wochenende, am Freitag zu Hause.
Es wird auf jeden Fall nicht sowas wie im Hinspiel. Ich glaube, es wird schon deutlich dominanter von unserer Seite aus und ich glaube auch, dass es ein schönes Spiel wird, was man sich gerne anguckt.
Was tippt ihr?
Ich tippe tatsächlich, schwer.
3-1. Also ist ja richtig rum, Muchel. Du machst mich richtig ganz kirre mit dem jedes Mal. 3-1 oder 1-3?
Ja, aber so langsam müsst ihr es mal drauf haben. Kai, du überlegst noch?
Ich überleg, sag du mal.
Ich tippe tatsächlich auf ein 3-0. Wir spielen zu 0. Ich wüsste nicht, wo das Gegentor herkommt hier, aber gut, musst du wissen.
Habe ich doch gerade vorgelesen.
Ja, bin ich bei Pier. Ich tippe auch 3-1, aber mich interessiert das Spiel Paderborn gegen Köln. Zweiter gegen Dritter. Köln.
Habe ich auf Paderborn getippt? Oder 1-1?
Wollte ich mich gerade mal erwähnen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Paderborn gewinnt. Zu Hause spielen sie gegen Köln. Erst am Samstag. Und dementsprechend, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war eben so am Zweifeln, ob ich nicht beim HSV auch unentschieden tippe. Nein, ich glaube jetzt einfach an unsere Form und auch an die Analyse von Bier, dass die ein Tor schießen, aber wir eben 3.
Ich habe 2-1 getippt, dass Köln verliert tatsächlich.
Und ja, Paderborn genau. Weil ich glaube auch unabhängig davon, ob wir jetzt gewinnen würden oder nicht, sage ich, sieht die Tabellensituation gar nicht so schlecht aus, weil ich auch davon ausgehe, dass, also ich wollte nur sagen, Paderborn wird, glaube ich, dann auf Platz 2 sein nach dem Spieltag.
Aber es wäre schon schön, wenn man 6 Punkte auf Paderborn hätte. Ich meine, das wäre auf dem Relegationsplatz. Am Ende des Tages wäre es mir egal, ob wir Erster oder Zweiter sind.
Wäre besser, wenn Köln gewinnt. Ich sehe nur, Köln hat jetzt nochmal ein bisschen Verletzungspech reinbekommen. Da ist deren Außenverteidiger ja ausgefallen, auf den sie sehr viel setzen. Insofern, ich glaube leider, dass Paderborn jetzt nochmal ein bisschen durchstartet.
Also ich finde, mir ist es persönlich nicht egal, ob wir als Erste, also mir ist es letztendlich unterm Strich, wahrscheinlich freue ich mich dann einfach so, aber ich sehe uns immer noch vom Rathaus mit Peter Tschentscher da oben und dieser Schale, da, dieses Bild, davon möchte ich noch nicht ablassen.
Ist auch okay, gebe ich dir vollkommen recht, aber wenn es jetzt darum geht, erstmal die Punkte zu sammeln und Abstand auf den Relegationsplatz zu bekommen, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wäre mir fast lieber, wenn Köln gewinnt gegen Paderborn und wir 6 Punkte auf Paderborn haben, mit dem besseren Torverhältnis, was dann schon 7 Punkte ausmacht. Also
wie hat es Davy so schön gesagt, als er bei uns im Live-Podcast war und er gefragt wurde, was tippst du? Da hatte Gato, glaube ich, gefragt und er hat gesagt, mir scheißegal, Hauptsache gewinnen. Und das ist, finde ich, der Tenor für auch Freitagabend und sowieso jedes Spiel, was jetzt noch aussteht.
Absolut. Ganz kurz, da muss ich einmal, weil ich finde die Tabellensituation schon, also ich sehe jetzt, wenn dann nur noch 3 Vereine im Aufstiegsrennen, also was mutig ist nach 26 Spieltagen und alles ist ja eng beieinander, aber ich sehe irgendwie so schon Kaiserslautern, Paderborn und Köln also als größten Konkurrenten an. Magdeburg wird, glaube ich, so ein bisschen in die Luft ausgehen, Hannover auch, Nürnberg, das Thema ist dann beendet, wenn wir da zusammen hinfahren.
Wie fahren wir da jetzt eigentlich hin? Also wir haben ICE gebucht, das wurde nämlich hier auch schon bei Instagram gefragt. Kneipen, Restauranttipps für Nürnberg bitte. Und wie fahren wir denn jetzt nach Nürnberg? Also wir haben ICE gebucht, das kann man sagen. Ich glaube,
warum eigentlich nicht mit dem Spielerbus? Der fährt doch da bestimmt leer runter, oder? Oder die fahren doch dann, Leute, die fliegen doch da runter.
Ja.
Und dann ist der doch leer, der Bus. Warum setzen wir uns da nicht rein und haben eine gute Zeit mit dem Busfahrer? Das fände ich mal gut.
Das ist auch eine gute Idee. Könnten wir mal.
Und außerdem ist dann auch der Platz genutzt. Man macht quasi Carpool. Ist
ja umweltfreundlicher.
Ja.
Ne?
Ja. Das, ja.
Offizielle Anfrage an den HSV. Wer sitzt im Spielerbus bei den weiten Reisen? Wir möchten uns gerne anmelden.
Können wir die ICE-Tickets überhaupt noch zurückgeben?
Also wenn wir dann mit dem Spielerbus fahren, den würde ich so verfallen lassen.
Ja, können wir ja mal.
So, und dann kommen wir an in Nürnberg und dann geht's ab. Habe ich euch gesagt?
Nein.
Anzug anpacken? Was? Einpacken, damit
ich dachte,
wir da
Mexiko-Hut hatte ich schon auf dem Kopf.
Nein, also ich habe mich um die Tickets gekümmert, genau.
Und das geht auch klar, weil das ist...
Sind die denn da, Kai?
Naja, ein bisschen Bargeld mitnehmen würde ich trotzdem so, man weiß nie. Aber nein, die Tickets haben wir, ja.
Ja? Mhm. Okay, das ist stark. Also
sind die alle beieinander?
Diverse Hörer haben uns geschrieben...
Hat Kai das wirklich mit den Tickets?
Ja, genau.
Ja, ich gucke nochmal nach.
Aber sitzen wir zusammen oder stehen wir zusammen, wie auch immer?
Überraschung, spielen wir trinktechnisch aus. Wir haben 2 sitzen zusammen und die anderen beiden alleine. Deswegen müssen wir es noch ausspielen, wer zusammensitzen darf.
Okay.
Nein. Gucken wir mal. Die Auflösung gibt es auf der Fahrt dahin.
Der Busfahrer vom HSV ist übrigens Miroslav Zadach.
Mit dem habe ich mich schon mal in Frankfurt vom hessischen Hof, der danach pleite gegangen ist, unterhalten.
Okay.
Sehr netter Typ. Richtig cool.
Kleiner Funfact, war übrigens auch mal Busfahrer beim HSV. Bei den Zecken, bei dem anderen Verein.
Okay. Was?
Ja.
Ich musste mir gerade vorstellen, wie ich eine Karte für Muchel habe im Nürnberg-Blog und der völlig durchdreht und sagt, Kai, was soll die Scheiße?
Und dann sagt macht er da auch eine Story und dann sagt da jemand von den Nürnberg-Fans, ey, die Fahne hier ist vom...
Broski, Alter.
Vom Broski.
Ja, nee, also in Nürnberg kenne ich tatsächlich ja einige aus der Fanszene. Das würde mich nicht ganz so hart treffen, aber trotzdem gegen den HSV gegen meinen Verein möchte ich dann auch nicht im Nürnberg-Block stehen.
Da war ich letztens übrigens schockiert, da habe ich irgendwie auch mal am Sonntag, glaube ich, nochmal reingeseppt und dann hat auch Nürnberg gespielt und dann machst du Fußball an, zweite Bundesliga, schön Sky, hast du da auch das Söder-Gesicht da vor deiner Nase und ich dachte mir so, oh nee,
das geht
gar nicht, dass man jetzt auch noch die... Oh.
Naja. Hat er ja auch, glaube ich, auf Social Media geteilt.
Ich bin bekennender Anti-Söder, also insofern.
Ja, ich glaube, das findet auch nicht jeder bei den Klubberern so geil. Aber er ist bekennender Nürnberg-Fan und teilt das auch in den sozialen Medien, wenn er da die Hymne mitsingt.
Find's aber schon, also weiß ich nicht. Hab mich sehr geärgert, dass er da überhaupt eingeladen wurde und da sprechen darf und naja.
Ich bin gespannt. Seid ihr alle im Stadion am Freitag?
Ja.
Kai?
Nee, ich nicht.
Ach,
die haben doch ihre Tickets.
Ich gucke mir das aber mal. Ich bin auch ganz froh, mir das mal im Fernsehen anzugucken. Da ist doch meine Analyse immer einen Ticken schärfer als im Stadion.
Woran liegt das?
Am Alkohol.
Gott sei Dank, eiskalt, ehrlich.
Ja.
Dabei hast du immer eine sehr scharfe Analyse trotz Alkohol.
Ja, ich gucke mir gerne Highlights an.
Lieber die von Sport 1 oder der Sportschau?
Nee, die von Gato auf
alles,
Instagram.
Alles, was so im Internet kursiert, tatsächlich. Ich versuche da jetzt mal, ich bin kurz davor, mir so einen YouTube-Professional-Account zu holen, aber berichte ich später mal mehr. Noch bin ich nicht ganz zufrieden.
Es war trotz spielfreiem Wochenende mit den Frauen, trotzdem dreht sich alles um den HSV. Ja. Ich fand es nach wie vor, fand ich es mega geil, das zu sehen, wie die Frauen, was da für eine Stimmung war. Voll. Auch nach dem 1-1, was da für eine Ekstase im Stadion war, wie sie alle durchgedreht sind. Hat mich mega gefreut. Ich habe richtig Bock auf Freitag, jetzt auf die Crunch-Time. Ich will versuchen, tatsächlich jedes Spiel noch zu fahren, bis auf Schalke. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil wir im Urlaub sind. Das muss ich mit der Regierung noch ausbaldowern, dass ich vielleicht einen Tag später in den Urlaub komme. Ja, es ist. Ich glaube, es wird sie nicht so geil finden, aber ja, ich möchte gerne.
Du kannst ja mal vorsichtig vorfühlen.
Habe ich schon.
Ah, und? Muchel, manchmal muss man auch eine Erkältung ein bisschen länger auskurieren.
Ja, ihr könnt ja mal schreiben, was war da die besten. Ja, vielleicht muss ich mal, ich weiß es auch noch
nicht. Auf der anderen Seite.
Ja. Ne? We will see. Wir sehen uns am Freitag im Stadion und in diesem Sinne
nur der HSV.
Nur der HSV.